Herzlich willkommen zum Brainsnack der Rhön-Stiftung, meine Damen und Herren. Ob als Wiederholungs- oder sogar Stammhörer oder vielleicht als Neueinsteiger, schön, dass Sie dabei sind. Es ist das Jahr 2025, Oktober, und in Deutschland tut sich Epochales. Seit Anfang dieses Monats ist im echten Leben die elektronische Patientenakte zu bestaunen. Genauer gesagt, es gilt für Ärzte hier im Land die Pflicht, diese elektronischen Akten ihrer Patienten und Patientinnen zu befüllen. Das ist das Neue. Die Idee dazu ist alt, fast ein Vierteljahrhundert. Es ist nämlich schon her, dass im Bundestag das erste Gesetz in diese Richtung beschlossen wurde. Es wurde dann in einer Art Deutschland-Tempo der schlimmsten, nämlich langsamsten Art umgesetzt. Andere Länder waren deutlich schneller, wen überrascht's? Umso passender, dass ich heute zum Brainsnack mit jemandem verabredet bin, der diese Unterschiede im Einsatz der EPA, so kann man die Akte abgekürzt nennen, so gut kennt wie kaum jemand sonst. Es ist Volker Amelung, Professor für internationale Gesundheitssystemforschung an der Medizinischen Hochschule Hannover. Herzlich willkommen, Professor Amelung.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, Sie haben für die Rhön-Stiftung gerade die European Scorecard zum Stand der Implementierung der elektronischen Patientenakte, so ist der korrekte Titel, vorgelegt. Das ist ein Vergleich von 26 europäischen Ländern. Und das Besondere ist, also eine der vielen Besonderheiten daran ist, dass Sie diesen Vergleich jetzt schon zum dritten Mal machen, nach 2016 und 2018. Wie schneidet Deutschland denn darin ab, Herr Amelung?
Ja, wenig verwunderlich, im unteren Mittelfeld. Und man muss es immer wieder in den Kontext setzen. Innerhalb der EU ist das deutsche Gesundheitssystem das teuerste Gesundheitssystem. Da muss der Anspruch einfach höher sein. Da muss quasi mehr erwartet werden können. Aber ich würde ganz gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil wir tatsächlich 2016 noch ein bisschen anders herangegangen sind. 2016 war einfach die Idee, wo stehen wir mit elektronischen Patientenakten? Was gibt es da? Und das war so eine Studie, die deutlich weiter über das hinausging, um zu gucken, auch wie ist die Evidenz. Und was mich damals wirklich sehr, sehr fasziniert hat, ist, dass es wahnsinnig wenig Studien zu gesamten Ländern gibt, was eigentlich eine elektronische Patientenakte ausmacht. Also man würde ja erwarten, dass Länder wie Dänemark, Schweden, Finnland Studien hätten und sagen könnte, die elektronische Patientenakte bei uns hat diesen Effekt oder bringt jenes. Und die Evidenzlage ist wirklich ausgesprochen gering. Es gibt eine Vielzahl von Studien zu elektronischen Patientenakten in Teilsegmenten, in der Kardiologie oder in einzelnen Bereichen, aber nicht über gesamte Länder. Daraufhin haben wir dann gesagt, lass uns doch mal versuchen, trotzdem die Länder einzuordnen und ein Ranking zu machen und so zu gucken, wo stehen die Länder. Und das war die Scorecard und die war ein Bestandteil der 2016er Studie. 2018 hat die Rhön-Stiftung gesagt, lass uns doch mal gucken, was sich da getan hat. Und im letzten Jahr haben wir dann angefangen gesagt, oh, jetzt sind so viele Jahre und nach Corona, lass uns mal gucken, wo stehen wir eigentlich jetzt. Und das Faszinierende ist, dass es gar nicht mehr wie in den ersten beiden Erhebungen darum ging, so zu gucken, wer hat was, sondern es geht vor allem darum, wie hat man sich weiterentwickelt. Also es geht nicht mehr um das Ob, sondern es geht um die Inhalte, um konkrete Ausprägung, um konkrete Funktionalitäten. Und ja, da können wir extrem viel von anderen Ländern lernen.
Lassen Sie uns vielleicht kurz die Geschäftsgrundlage klären. Herr Amelung, Sie sind davon überzeugt, dass die Akte Vorteile bringt.
Ja, diskussionslos. Also es ist abenteuerlich zu glauben, dass man moderne Medizin ohne eine elektronische Patientenakte machen kann. Das ist quasi das Fundament. Man wundert sich immer wieder, dass Sachen in Deutschland durchgehen. Es gab ein Innovationsfondsprojekt, wo man sich angeguckt hat, wie lange Ärzte und Ärztinnen brauchen im Notfall, um die Medikation nachzuvollziehen. Das sind 20 Minuten und das ist A, verlorene Zeit, also ein Ressourcenthema, aber es ist auch ein absoluter Risikofaktor. Natürlich möchte auch ich als Patient sicherstellen, dass im Notfall quasi auf Knopfdruck sofort klar ist, welche Medikamente, welche Risikofaktoren und ich habe. Nichtsdestotrotz würde ich immer argumentieren, jeder kann entscheiden, wie viel er quasi sichtbar machen möchte. Ich würde allerdings auch so weit gehen, ein Arzt oder eine Ärztin muss sehen können, wenn eine Akte nicht vollständig ist. Also es muss ein Signal sein, ja, Sie gucken hier auf eine Akte, aber da sind Bereiche quasi ausgeblendet.
Erfüllen die aktuellen Regeln in Deutschland Ihre Forderungen?
Ich glaube schon. Ich glaube, wir sind auch, und das muss man wirklich sagen, wir sind absolut auf dem richtigen Weg. Da ist überhaupt gar nichts dran zu mäkeln. Auch die Opt-out-Regelungen, dass man jetzt einfach gesagt hat, man muss explizit sagen, wenn man nicht dabei sein will, das ist absolut richtig. Dann ist ein zweiter Punkt wirklich wichtig, der viel zu wenig diskutiert wird, ist, dass man gesehen hat, man muss eine partizipative Digitalisierungsstrategie entwickeln. Und das ist ein ganz, ganz großer Schritt, dass man weg davon gekommen ist, dieses aufzuoktroyieren, hin zu einem Prozess, wo man gesagt hat, wir müssen die wesentlichen Akteure müssen wir mit einbinden. Man kann eine elektronische Patientenakte nicht gegen die Ärzteschaft, nicht gegen die Pflegeberufe machen, sondern man muss quasi alle Akteure einbinden. Und da ist ein ganz, ganz großer Schritt gemacht worden, immer eben diese Digitalisierungsstrategie, die meines Erachtens zu wenig beachtet wird, was sie eigentlich vom Prozess, also es geht gar nicht um das, was da drin steht, sondern es geht vor allem darum, die Akteure einzubinden. Und Sie hatten es einleitend gesagt, wir reden hier über 25 Jahre Entwicklungsgeschichte oder fast 25 Jahre. Wir reden über fast 30 Jahre quasi hinter Ländern wie Dänemark hinten dran zu sein. Und das hat nichts mit Technologie zu tun, das hat nichts mit Geld zu tun, sondern vor allem mit Strategie und mit Haltung. Und das ist so die Frage, wie schafft man das, Reformen so zu gestalten, dass die Akteure quasi schon fast den Eindruck hätten, sie hätten es selber erfunden. Also man muss eine elektronische Patientenakte so gestalten, dass Ärzte und Ärztinnen sagen, anders können wir gar nicht arbeiten. Im Nachhinein betrachtet hätte man, glaube ich, noch viel, viel mehr, und das sollte man auch bei anderen Themen, eigentlich sollte man in den medizinischen Fakultäten anfangen und es sollte aus einer medizinischen Fakultät in Anführungsstrichen kein Arzt rausgehen, der anders arbeiten kann als mit der elektronischen Patientenakte. Also, dass man wirklich vorne anfängt und nicht hier, es ist müßig, einen 62-jährigen Arzt oder eine 62-jährige Ärztin jetzt quasi nochmal umzudrehen, sondern was, glaube ich, viel sinnvoller ist, die Weichen so zu stellen und auch auf die nächste Generation zu setzen.
Und das ist nicht geschehen. Daran hat es gelegen, dass es
nicht
so
lange gedauert hat? Nicht nur. Ich glaube, Im Endeffekt ist es immer wieder so gewesen, dass für viele handelnde Akteure der Nutzen schlicht und ergreifend relativ gering ist. Also aus Sicht eines niedergelassenen Hausarztes oder einer Hausärztin ist der unmittelbare Nutzen einer elektronischen Patientenakte häufig überschaubar. Es gibt, glaube ich, wenig Bereiche, wo wir so viele Lippenbekenntnisse haben wie in der Digitalisierung. Jeder sagt, ja, das ist super. Und dann aber, lass uns noch mal ein paar Jahre warten. Also so zwischen diesem wirklichen Nutzen haben. Und ich glaube, in dem Moment, wenn einzelne handelnde Akteure keinen wirklichen Nutzen haben, muss ich Deals machen. Dann muss ich sie mir einkaufen. Und wir machen gerade hier in Hannover eine größere Studie vom Innovationsfonds, die wirklich mir große Freude macht, wo es darum geht, Tipping Points in der Digitalisierung international anzugucken. Und wir sehen, dass beispielsweise Länder gesagt haben, wenn man die Digitalisierung vorantreiben will, muss man vielleicht am Anfang auch einfach überbezahlen. Also, dass man erstmal mit monetären Anreizen so rangeht, dass man quasi gar nicht anders kann, als das mitzunehmen. Also, dass man quasi mit extra Anreizen arbeitet. Man muss sich überlegen, wie man Deals machen kann, dass man unterschiedliche Sachen zusammen kombiniert, so quasi, das eine will ich haben, das andere will ich nicht haben, also packe ich es zusammen. Und zu gucken, was sind eigentlich gute Strategien, um die Digitalisierung voranzutreiben. Ich hatte mir bei Veterans Affairs in den USA angeschaut, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Die haben den Krankenhäusern zur Umsetzung der Digitalisierung richtige Digitalisierungscoaches in jedes Krankenhaus gestellt, die sich eben genau mit den Sachen beschäftigen, wie Einrichten der Smartphones, der Tablets und, und. Also quasi so eine Unterstützung. Und gucken Sie sich eine normale Hausarztpraxis an. Eine normale Hausarztpraxis ist eine völlig hochgedrehte Organisationsform, wo die kleinste Störung der Routine quasi massivste Auswirkungen hat. So, und wenn Sie so hochgedreht sind, personell so knapp sind, dann sind Sie nicht bereit zu sagen, okay, und jetzt drehen wir mal alles auf links und machen so eine Riesenaktion wie eine elektronische Patientenakte, sondern Sie versuchen sich quasi von Montag bis Freitag irgendwie durchzuwursteln. Und das ist nicht böse gemeint, sondern das ist, glaube ich, was wir häufig unterschätzen. Schlechte Routine ist häufig extrem effizient. Und das ist immer, der Wandel führt dazu, und das ist wirklich ganz alte Organisationstheorie, der Wandel führt immer dazu, dass man erstmal ineffizienter wird. Also das heißt, ich habe immer so eine Erstphase, wo ich gucken muss, A, wie lange dauert die, B, wie groß ist quasi die Ineffizienz, die ich überbrücken muss. So, und in dem Moment, wenn ich sehr, sehr belastet oder überlastet bin, muss ich mir Gedanken darüber machen, wie man in so einem System so etwas einführen kann. Und da, glaube ich, haben wir uns zu wenig strategische Gedanken gemacht.
Ja, sehr interessante Beobachtung, die wahrscheinlich der eine oder andere aus seinem eigenen Leben auch nachvollziehen kann, jetzt beim näher drüber nachdenken, dass es zuerst mal schlechter wird, bevor es besser wird.
Das ist, glaube ich, bei allen Innovationen. Also Innovationen werden in der Regel auch systematisch auf der einen Seite über- und gleichzeitig unterschätzt. Aber im ersten Moment bedeuten Innovationen erstmal, dass sie einen Preis haben.
Um den Zeitraum zu umreißen, um den es hier geht, eben, ich glaube 2002 war dieses Gesetz im Bundestag, als die Sache eigentlich beschlossen wurde. Das war, wenn ich richtig in Ihrer Biografie gelesen habe, ein Jahr, nachdem Sie die Professur in Hannover bekommen haben. Also wir haben den Zeitraum gut im Blick. Das war auch ungefähr die Zeit, in der ein gewisser Mark Zuckerberg seine ersten Schritte gemacht hat mit einem Programm, das die Vorform von Facebook war. Dort haben wir also weit über 1 Milliarde Nutzer innerhalb von 15 Jahren oder so gehabt. Und diese Patientenakte zieht sich so, krümelt sich so dahin in Deutschland. Das ist wirklich...
Es ist wirklich faszinierend, und vor allem, wenn ich unsere Medizinstudenten oder Studierenden frage, wann sie das letzte Mal einen Überweisungsträger ausgefüllt haben, wo man in diese kleinen Kästchen lange Nummern eingetragen hat. Die wissen überhaupt gar nicht, was ein Überweisungsträger ist. Und wenn man auch in Deutschland sieht, das Bankgeschäft komplett digital. Also niemand kann sich vorstellen, ja, wenn ich jetzt eine Baufinanzierung, selbst bei einer Baufinanzierung, die mache ich mittlerweile auch schon digital. Wann geht man in den Schalter? Was macht man eigentlich nicht digital? Also das Faszinierende ist, wie in unterschiedlichen Bereichen die Digitalisierung sich unterschiedlich durchgesetzt hat. Und auch da wiederum, das hat auch nichts mit Datensicherheit oder Datenschutz zu tun. Wir geben quasi unser gesamtes Vermögen online. Also die Bereitschaft ist ja durchaus da. Und das hat eine Menge damit zu tun, sich nochmal Gedanken darüber zu machen, was sind eigentlich die Blockaden im System und welche, vor allem, welche Bremsklötze muss man raus oder muss man lösen, damit das System innovativer, offener für Innovationen wird.
Sie haben ja schon einige genannt, ein, zwei Punkte. Wir können noch ein bisschen mehr ins Detail gehen und dabei nochmal vielleicht schauen, was die anderen besser machen. Ganz vorne liegen, man muss sagen, wenig überraschend, das sind die üblichen Verdächtigen aus Nordeuropa. Die Dänen und die Finnen sind in der Scorecard zur EPA auch ganz vorne. Was machen die so viel besser? Was sind einzelne Punkte, die man sich vielleicht abschauen kann?
Ich glaube nicht, dass es so einzelne oder dass es so Modelle gibt, wo man sagen würde, da kann man jetzt alles kopieren, aber man kann sehr wohl sich einzelne Elemente rauspicken, die sich lohnen, sich genauer anzuschauen. Und da muss man nicht nur nach Skandinavien schauen, sondern ich hatte das Innovationsfondsprojekt angesprochen. Wir haben uns auch Japan angeschaut, wir haben uns Saudi-Arabien angeschaut, wir haben uns Portugal angeschaut. Wirklich ganz, ganz unterschiedliche Länder und es gibt ganz unterschiedliche Ansätze, die dazu führen, dass die Digitalisierung schneller voranschreitet als in Deutschland. Das eine, und das sehen wir in Ländern wie Estland, da geht es nicht um die Digitalisierung im Gesundheitssystem, sondern es geht um den digitalen Bürger. Es geht um ein Selbstverständnis, wie der Staat quasi mit seinen Bürgern interagiert. Und das Gesundheitssystem ist ein Mosaikstein in einer Gesamtpolitik oder in einem Gesamtverständnis. Da geht es von Kita über Steuern zahlen und dann hat man auch noch Gesundheit dabei. Und ich glaube, wir wären sehr, sehr viel weiter, wenn wir die Digitalisierung quasi aus dem Gesundheitssystem rausgenommen hätten. Also immer wieder die Frage, wenn es so quasi den digitalen Bürger als übergeordnete Strategie von Steuern über was auch Kfz-Zulassung und das Gesundheitssystem ein Modul in einem größeren ist. Zweiter Punkt ist die Frage von einem quasi in Verbindung mit anderen Nutzen. Ich hatte mir das in Japan angeschaut und ich fand das wirklich sehr, sehr beeindruckend. In Japan haben sie die elektronische Patientenakte kombiniert mit dem Führerschein. So, und dann hat man auf einmal einen Use Case, den Führerschein, den braucht jeder. Und zack, hat quasi auch jeder eine elektronische Patientenakte oder ganz, ganz viele. Also immer wieder so zu überlegen, welche Themen muss man eigentlich kombinieren. Dritter Punkt ist die Frage, wie arbeite ich mit finanziellen Anreizen? Ich glaube schon, dass wir in Deutschland, und man muss sich immer wieder, wenn man so über diese lange Zeit zurückdenkt, da war ja zwischendrin auch mal eine Zeit, wo die Krankenkassen ihren Versicherten Schecks nach Hause geschickt haben, weil wir zu viel Geld im System hatten. Also es ist ja nicht so, wenn man jetzt so mal 10 Jahre zurückschaut, dass wir nicht durchaus auch Zeiten hatten, wo das Geld da war. Also insofern, was glaube ich schon gesagt werden kann, es lohnt sich sehr genau international zu gucken, welche Modelle, welche Ansätze. Vielleicht noch einen Punkt, den ich besonders spannend fand, war in Portugal. Portugal hat eine Strategie gefahren, ganz klar zu sagen, muss nicht für alle klappen. Also klassisch 80-20 und zu sagen, ja, da wird es auch irgendwo eine Insel, da wird es auch irgendwo ein Bergdorf gehen, wo das nicht geht. Aber für 80% klappt das. Und das ist, glaube ich, ein Ansatz, der uns in Deutschland immer wieder auf die Füße fällt. Das ist dieses typische deutsche Ja-Aber. Jeder kennt irgendwie, ein bisschen aufpassen, dass man politisch korrekt bleibt, aber jeder kennt irgendwo ein Kaff, wo es dann gerade nicht geht. Das kann aber kein Grund sein, dass es für 90% nicht eingesetzt wird. Ich war vor vielen Jahren, und die Geschichte hat mir wirklich gut gefallen, vor vielen Jahren in Dänemark mit einer deutschen Delegation und da hatten Dänen vorgestellt, was sie an Apps hatten. Aber es ist wirklich schon viele Jahre her. Und da sagte der Däne, ja, wir haben hier eine App fürs Krankenhaus, wir haben hier eine App für Arzneimittel und wir haben hier eine App für noch irgendwas. Es waren 3 Apps. Und da meldete sich der Deutsche und sagte, ja, aber das muss man doch alles in einer App zusammenführen. Und da sagte der Däne ganz trocken, ja, dann wären wir so weit wie ihr. Und das hat mir ausgesprochen gut gefallen, weil wir wollen immer es perfekt machen. Wir wollen immer sofort die perfekte Lösung. Wir wollen mit der elektronischen Patientenakte starten und sagen, ja, aber wie kommt quasi von meiner Geburt bis heute alle Daten rein? Natürlich wäre das wünschenswert. Natürlich mag das bei einzelnen Patienten oder Patientinnen auch extrem sinnvoll sein mit seltenen Erkrankungen. Aber lassen Sie uns erstmal anfangen. Also wir überladen viele Sachen zu sehr mit Problemen, anstatt zu gucken und zu sagen, lass uns doch mal ganz niedrigschwellig anfangen mit dem ersten Schritt, dann den nächsten und dann macht man das wie so ein Zwiebelmodell, wo man es immer weiter verfeinert, immer konkreter macht.
Ja. Der Hang zur Einzelfallgerechtigkeit oder jedem Einzelfall gerecht zu werden, ist natürlich auch in vielen anderen Lebensbereichen offenbar ein Wesenszug.
Das durchzieht, und das muss man auch fairerweise sagen, nochmal, weil Sie das anfänglich so gesagt hatten, Deutschland wird nicht schlechter, aber die anderen sind schneller. So, und das ist, glaube ich, so das Entscheidende, und das bezieht sich auf alle Bereiche. Das ist ja jetzt nicht, das ist genau in der Bildung, im Gesundheitswesen, das ist die Frage der Geschwindigkeit, Aufgreifens neuer technologischer Möglichkeiten. Und das ist so extrem schade, weil im Gesundheitssystem so viel Nutzen drin ist, so viel Potenzial drin ist. Und natürlich, gerade wenn man sich anschaut, die Babyboomer, die quasi jetzt so in den Startlöchern stehen, man muss sich doch gar keine Illusionen machen. Es gibt kein Diabetes, es gibt kaum einen Diabetiker, der nur Diabetes hat, sondern die Zukunft sind multimorbid, chronisch kranke Patienten, die einen bunten Strauß von Erkrankungen haben und die nicht nur quasi eigentlich im Weiteren nicht nur ihre elektronische Patientenakte haben wollen, sondern natürlich auch, wenn ich mir anschaue, was mein Smartphone alles an Daten misst, natürlich möchte ich das gerne irgendwann mal zusammen haben, aber ich glaube, man sollte erstmal anfangen.
Ja, weil Sie sagen, oder wenn Sie sagen, Deutschland ist nicht so viel schlechter geworden, aber die anderen waren so viel schneller, also 2016 stand Deutschland bei Ihnen noch auf Platz 10, 2018 auf Platz 13 und jetzt auf Platz 19.
Das können Sie auch im Commonwealth Fonds, der einen Vergleich über gesamte Gesundheitssysteme gemacht hat. 2021 war Deutschland da auf Platz 5 von 11 Ländern und 24 ist auf den 9. in Anführungsstrichen durchgereicht worden. Jetzt kann man immer wieder sagen, ja okay, die anderen sind schneller, aber ich glaube, was wir in Deutschland schon haben, ist diese Diskussion über Value for Money. Also passt das eigentlich zusammen, das, was wir ins Gesundheitssystem investieren und was wir fairerweise, muss man sagen, so gehobenes Mittelmaß an Ergebnissen rausbekommen? Und da muss, glaube ich, der Anspruch, da muss man eigentlich mehr aus dem System erwarten können. Und das ist nicht so, und das muss man immer wieder sagen, also ich sehe es ja hier an der Medizinischen Hochschule, es wird wahnsinnig viel gearbeitet, es ist ein wahnsinniger Druck. Es ist eher so eine Frage, wie müssen Strukturen ausgerichtet sein? Wir müssen uns noch viel mehr Gedanken darüber machen, wie Digitalisierung und auch wie elektronische Patientenakten genutzt werden können, dass sie die Arbeit leichter und nicht komplizierter machen. Ich hatte jetzt gerade eine Masterarbeit, die mir wirklich ausgesprochen gut gefallen hat, die der Frage nachgegangen ist, inwiefern KI im medizinischen Dienst die Beurteilung der Pflegebedürftigkeit professionalisieren kann oder unterstützen kann. Und das ist genau das Thema, wenn ich über KI weg davon komme, dass ich vor einem leeren Blatt Papier stehe und sie einfach viel mehr unterstützend nutzen kann. Und das Gleiche gilt ja, wenn man Ärzte und Ärztin fragt, was sie am meisten nervt, ist es Dokumentation. Und wenn man sie fragt, wo sie glauben, die meiste Zeit mit zu verbringen, ist es Dokumentation. Stimmt zwar nicht, aber gefühlt ist es so. Und ich glaube, genau da muss man ansetzen, zu gucken, Wie können wir Tools nutzen, dass sie nicht als Mehrbelastung wahrgenommen werden, sondern als Unterstützung. Und das ist uns bei der elektronischen Patientenakte wirklich nie gelungen, dass Ärzte und Ärztinnen gesagt haben, ja, das hilft mir jeden Tag, wenn ich da ein Dashboard zum Beispiel habe, wo ich so zack, zack, zack sofort sehe, achte bei dem Patienten auf das und das und das und das. Anstatt immer wieder so zu fragen müssen, nehmen Sie eigentlich noch das, haben Sie das? Also quasi, wie kann man solche Instrumente nutzen, dass sie nicht noch eine Schippe drauf sind, sondern im Prinzip das Leben deutlich vereinfachen? Und ich glaube, vielleicht letzter Punkt dazu, ich habe den Eindruck, dass das ganze Thema Sprachsteuerung im Moment gigantische Fortschritte gemacht hat. Wenn man sich so zurückdenkt, die ersten Versionen von Spracherkennungsprogrammen der nahezu nichts erkannt hat und man mittlerweile sagen muss, es ist also in einem rasanten Fortschritt.
Ja, da schlummern also Möglichkeiten oder da liegen die Möglichkeiten fast schon auf der Hand, die sich öffnen. Herr Amelung, ich würde Sie gerne noch nach zwei, drei von den Indikatoren fragen, die Sie zugrunde legen für die Scorecard. Es sind insgesamt 32 unterschiedliche Indikatoren. Und mir sind zwei, drei aufgefallen. Die eine heißt Gesundheitskompetenz im Durchschnitt.
Da schneidet Deutschland ziemlich schlecht ab.
Ja, das ist aber schon immer so.
Was ist darunter eigentlich zu verstehen?
Ja, Gesundheitskompetenz ist im Prinzip so ein bisschen auch wie das Wort schon sagt, was wissen die Bürger und Bürgerinnen über gesundheitsbewusstes Verhalten? Kennen sie die Bedeutung oder wissen sie, was Zucker macht, was so unterschiedlich? Also so im Prinzip die Kompetenz, die Fähigkeit, seine eigene Gesundheit quasi auch mitzugestalten. Welche Bedeutung Bewegung hat, welche Bedeutung Ernährung hat, welche Bedeutung einfach, dass man weiß, was welche Auswirkungen auf den Gesundheitszustand hat. Das ist eine Erhebung, die seit vielen, vielen Jahren gemacht wird und wo man immer wieder verwundert ist, dass ein Land, was für sich den Anspruch als Bildungsland hat, im internationalen Vergleich einfach immer relativ bis sehr schlecht abschneidet. Und auch da wenig verwunderlich, die skandinavischen Länder, die mehr auf das Thema setzen. Ich glaube, wir müssen in vielen Punkten einfach auch innovativer werden. Wir müssen weiter vorne anfangen. Ich würde sofort ein Schulfach gesunde Ernährung einführen. Also, dass man mehr Schlüsselkompetenzen, da spricht überhaupt nichts gegen, weil in dem Moment, wenn man, was man in der, quasi in den ersten Lebensjahren nicht gelernt hat, ist nachher einfach mit weit überproportionalen Aufwand quasi nur zu korrigieren.
Warum ist das aber ein Indikator dafür, ob ein Land bei der EPA, bei der elektronischen Patientenakte, gute Aussichten hat oder schlechte?
Naja, das ist nachher im Endeffekt eine elektronische Patientenakte, hat immer wieder nachher auch die Idee, dass Patienten quasi ihre Daten in der Hand haben, ihre Daten steuern, selbst monitoren. Ich bin immer wieder verwundert, bei Apple gibt es so diese drei Ringe, Bewegung, Stehen und verbrauchte Energien. Und ich glaube, man muss an so einen Punkt kommen, dass Bürger und Bürgerinnen noch viel stärker in so eine Eigenverantwortung. Und dafür brauche ich Daten und quasi je höher die Gesundheitskompetenz, desto mehr können Bürger quasi auch ihre eigene Patientenakte nutzen. Und das wäre ja so der Gedanke, dass sie quasi nicht nur auf ihr Konto gucken bei der Bank, sondern auch so gucken, wie entwickeln sich eigentlich meine Gesundheitsdaten, bewege ich mich genug, was passiert mit meinen Vitaldaten. Das Faszinierende ist, wenn man sich anschaut, wie auf einem Smartphone mittlerweile, wie viel extrem viele Daten bereits gesammelt und ausgewertet werden, noch immer mit angezogener Handbremse. Aber ich glaube, das wird noch viel, viel stärker, dass man wie so quasi auch ein Coaching hat auf der Basis einer elektronischen Patientenakte, mit welchen Themen man sich beschäftigen sollte.
Verstanden. Der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte, ist die Zweitnutzung der EPA-Daten. Das ist auch ein Indikator. Und da bin ich dran hängen geblieben, weil ich dachte, na, also wieso? Wollen Sie das noch irgendwo hin verhökern, die Daten? Oder denn wo das möglich ist, die Länder bekommen höhere Punkte bei Ihnen.
Ja, ich würde hier nicht von Verhökern sprechen. Ich würde sehr darauf drängen, dass man, und das ist ja übrigens auch der Grundgedanke vom EHDS, vom European Health Data Space, wir müssen mit Daten arbeiten. Und wir haben das ja gesehen, gerade während der Corona-Pandemie, wie blank wir stehen, wie sehr wir nachher auf Daten von Israel zurückgreifen müssen, weil wir in Deutschland keine Daten haben. Natürlich müssen die Daten, die im ganz großen Stil gesammelt werden, müssen für die Forschung zur Verfügung gestellt werden. Nicht verhökert, sondern genutzt werden. Also mir geht es ja vielmehr darum, dass man einfach guckt, welche Muster erkennt man zum Beispiel. Gibt es gewisse Populationen? Nehmen Sie das Thema Influenza-Impfung. Die WHO sagt, wir sollen 75% ist der Standard, die Zielgröße der Influenza-Impfquote bei über 60-Jährigen oder 65-Jährigen. Aber ist egal. Wir liegen in Deutschland bei 42%. Wir liegen also weit, weit drunter. Und natürlich muss ich über große Daten gucken, wie kann ich zum Beispiel die richtigen Zielgruppen ansprechen? Wo sind welche Gruppen, wann und wie anzusprechen sind? Also das Arbeiten mit Daten ist quasi die Grundlage für eine moderne medizinische Versorgung. Und das muss man als Schatz sehen. Wir sehen in die Dänen, das ist beeindruckend, man kann fast sagen, die skandinavischen Länder, die liegen bei allen großen internationalen Publikationen immer vorne weg, weil dänische Forscher auf einen Datensatz zurückgreifen können, wo wir hier nur einfach sagen, da sind wir meilenweit von entfernt.
Weil sie zum Beispiel auch mit den sozioökonomischen
Daten.
Und vor allem haben die Panel-Daten, wo sie quasi das gesamte Leben überschauen können und wir nach wenigen Jahren im Prinzip schon wieder komplett blank dastehen.
Das wird sich so auf die Schnelle natürlich nicht verändern, weil wir die Datensilos noch ein wenig fortbestehen lassen werden in Deutschland, vermute ich. Aber ja, man könnte mal anfangen. Der Anfang ist ja jetzt gemacht, dass es diese Pflicht gibt, diese EPA zu befüllen.
Ja, das ist auch richtig so. Und man muss auch das Opt-out ist richtig so. Das muss man fairerweise sagen, weil ja, man kann jetzt Wunden lecken und sagen, warum stehen wir so weit unten? Man kann aber natürlich sich auch berechtigterweise die Frage stellen, wo werden wir in 3 Jahren stehen, wenn all diese Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden, in Anführungsstrichen in der Literatur auch abbildbar sind? Also auch da immer wieder, unsere Scorecard ist literaturbasiert. Das heißt, wir gucken nach publizierten Daten und haben damit immer quasi so ein Timelag von 2-3 Jahren, bevor überhaupt Wirkungen messbar sind.
Und wenn wir dann diese Vorgeschichte jetzt so ein bisschen wie das Trauerspiel besprochen haben, die letzten 25 Jahre, wenn wir so wollen. Wie hoch sind denn die Chancen, dass das jetzt noch ein Happy End bekommt? Das kann denn ein Land auch relativ zügig nach oben sausen, um es mal so zu sagen, dass vorher durchgereicht wurde?
Ja, also ich bin mittlerweile vorsichtig geworden, weil ich vor nicht so langer Zeit, ich war lange Vorstandsvorsitzender vom Bundesverband Managed Care und habe dann mein Büro nach 15 Jahren geräumt und bin dann über all meine alten Vorträge und volle Unterlagen gestoßen. Und wie häufig habe ich gesagt, zum Beispiel die integrierte Versorgung ist alternativlos. Und ich glaube, man muss sehr, sehr vorsichtig sein zu sagen, nur weil es in anderen Branchen ist, das wird schon von alleine kommen. Ich glaube, damit macht man sich zu einfach. Also man sollte die Beharrungskräfte im System nicht unterschätzen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man sollte nicht ignorieren, dass der Status quo im deutschen Gesundheitssystem für viele Akteure keine Second, sondern eine First-Best-Solution ist. Also man hat immer den Eindruck, dass so ein Veränderungswille da sein müsste. Aber es gibt ein Gesundheitssystem, für die der Status quo absolut kommod ist.
An wen denken Sie?
An viele Leistungserbringer. Für viele Leistungserbringer, muss man sagen, ist eine Veränderung des Status quo bei weitem nicht so attraktiv, wie viele glauben. Nicht alle, das will ich überhaupt gar nicht in Frage stellen, aber es gibt eben auch viele Leistungserbringer, und auch insbesondere, wenn man sich jetzt so überlegt, ein 62-jähriger Arzt oder Ärztin, Facharzt irgendwo niedergelassen, will der sich noch komplett umstellen und noch mal komplett in Anführungsstrichen bei Null starten und alles umdrehen? Nein, mit Sicherheit nicht.
Deshalb lieber bei den jungen Ärzten anfangen, bei den Studenten, die es machen. Ja, jetzt sind wir bei dem Punkt angekommen, der logischerweise eigentlich am Schluss auch stehen sollte. Also, denn wir haben unsere Zeit ausgeschöpft. Wir sind auch bei dem Punkt angekommen, was uns das über das deutsche Gesundheitssystem insgesamt erzählt. Das, was wir über die EPA jetzt gelernt haben.
Ich glaube, dass wir an vielen Punkten mutiger sein sollten, offener für Veränderungen sein sollten. Einfach noch mehr, das, was ich anfänglich mal sagte, so in Deutschland ist immer dieses Ja, aber. Als ich in Saudi-Arabien Anfang des Jahres war und mir angeschaut habe, in was für einer Geschwindigkeit die digitale Technologien einsetzen und sagen, ich war bei Seha, dem weltgrößten Virtual Hospitals. Saudi-Arabien hatte die Zielsetzung, man muss da wirklich nicht alles gut finden, ganz und gar nicht, aber die Zielsetzung, 50% der medizinischen Versorgung telemedizinisch zu erbringen. Und das ist schon atemberaubend, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Offenheit und welchem Optimismus. Also mich hat sehr fasziniert, wie ein junger Arzt dachte so, we are an ambitious society. Also so dieses Ambitioniertsein. Und das ist das, was, glaube ich, häufig fehlt. Wir haben ein sehr, sehr gutes System, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wir müssen, glaube ich, ambitionierter, anspruchsvoller und einfach auch die Messlatte, was wir erwarten wollen und können, höher legen.
Das nehmen wir uns jetzt mit. Herr Amelung, vielen Dank für den Brainsnack über die elektronische Patientenakte, über die Messlatte, die wir anlegen sollen, an unsere Gesundheitspolitiker, an Leistungserbringer, an alle, die da mitmachen in dem System. Mehr Ehrgeiz.
Ja.
In den nächsten 25 Jahren. Mal ja. Mindestens. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Brainsnack.